Wir wollen unsere Bibeln öffnen. Römerbrief, Kapitel 14. Wir sind immer noch in dem Abschnitt, wo wir Hilfe bekommen, wie das aussieht, wenn man Christus Jesus anzieht im Umgang miteinander. Ich möchte von Vers 3 lesen bis Vers 12. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden. Warum? Denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn. Denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn. Und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist der Text. Also, wir sind stehen geblieben im Vers 3, im Vers 4. Also, der Auftrag hieß für den einen, Vers 3, wer isst, verachte nicht, und wer nicht isst, der richte nicht. Und demjenigen, zu dem der Auftrag galt, der richte nicht, also im Text ganz klar gekennzeichnet, der Schwache, der nicht richten soll, bekam drei Gründe. Könnt ihr euch erinnern? Drei Gründe, warum er nicht richten soll. Grund Nummer 1 führt auf Gott, lässt die Blicke des Schwachen auf Gott gerichtet sein. Und da heißt es, denn Gott hat ihn angenommen. Das ist ein Grund, warum du nicht richten sollst. Wenn ich an die Schriftgelehrten und Pharisäer denke, die Jesus sehr stark getadelt hat und konfrontiert hat, in einer Stelle sagt er in Matthäus 23, ihr legt schwere Bürden auf die Leute auf. Ihr macht das Maß höher, als Gott gestellt hat. In Vers 4, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Das ist die Tatsache, eigentlich der Heuchelei der Leute, die irgendwas von anderen erwarten, das sie im Grunde selber nicht erfüllen. Hier machen Menschen, also die Schriftgelehrten und Pharisäer, haben die Bürde höher gesetzt als Gott. Und hier heißt es, hört mal zu, Gott hat diesen Menschen angenommen. Ja? Schraub mal runter, vielleicht mit deinen Erwartungen an diese Person. Gott hat ihn angenommen, okay? Der erste Grund, warum er nicht richten soll, warum er den Maßstab nicht so hoch heben soll auf diese Person. Der zweite Grund, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Und in dieser Frage sehen wir zweierlei Sachen. Einmal die Frage, bist du berechtigt dafür? Ja. Und die Antwort ist ganz klar im Text, es ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist nein, du bist nicht berechtigt. Das Zweite, was hier drin ist, Blick auf dich selber. Wer bist du eigentlich? Ja, du bist der nicht, der richten darf. Überleg mal, wer du bist. Und drittens, der schwierigste Grund eigentlich, um aufzunehmen, warum er nicht richten soll, der Schwache. Es heißt, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Aus diesem Grund, halte dich raus. Die kurze Antwort, halte dich raus aus der Sache. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Und nach der Versammlung hatten wir eine kurze Debatte, Frage diesbezüglich. Und deswegen dachte ich, ich hänge da noch ein bisschen was dran zum Verständnis. Also das Stehen und Fallen, was er hier benennt, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn, hat nicht mit Sünde zu tun. Ja? Das Stehen oder Fallen bedeutet nicht, dass er sagt, okay, du Schwacher, halte dich raus, ob dieser Starke sündigt oder nicht sündigt, geht dich nichts an. Das ist nicht seine Aussage. Er gebraucht absichtlich diese Begriffe, die wirklich im Neuen Testament überwiegend verwendet werden für das ganz Natürliche, für Feststehen, ja, in irgendeiner Position gegründet zu sein und fallen, wirklich fallen. Ich gebe euch nochmal zwei Beispiele. Also vom Feststehen, Philipper 4, Vers 1. Also hier wird das Wort beschrieben und verwendet, das Feststehen. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Also er wendet sich hier an die Gemeinde und sagt, meine Krone, ja, und meine Freude steht fest. Ja, die ist fest gegründet, die ist fest verankert, meine Freude. Ja, die ist sicher. Sie steht, sie ist beim Herrn. Das ist erledigt. Ne? Das ist eine feste Sache. Und auch vom Fallen, Hebräer 11, Vers 30, durch Glauben fielen die Mauern. Ne? Also eine ganz natürliche Sache, etwas fällt, etwas ist festgegründet, etwas ist steht. Und hier dieser Aufruf, hör mal zu, Schwache, das musst du verstehen. Diese Person, sie steht, also ist festgegründet oder sie fällt dem Herrn. In den Augen des Schwachen ist es selbstverständlich als Sünde. Ja? Der Schwache würde überhaupt sich keinen Kopf drum machen, wenn er nicht Sünde sehen würde in diesem Starken. Ja, für ihn ist das eine Sünde und deswegen geht Paulus hier vorsichtig dran. Ja, und ich hatte es auch letztes Mal erwähnt, wir haben ein paar Stellen oder besser gesagt nur eine Stelle, die das in Verbindung mit Sünde bringt. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Es wird verwendet im Kontext der Sünde. Und zwar spricht er zu den Korinthern, die eben ihre Freiheit in Christus voll auskosten wollen und machen und tun wollen, was sie wollen. Und zu ihnen spricht er und sagt, guckt mal ins Alte Testament. Das alles ist uns beschrieben worden als ein Vorbild, ja? Damit ihr darauf gucken könnt und lernen. Und dann sagt er in Kapitel 10, Vers 8, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag, stellt euch vor, 23.000. Vers 9, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Ja, es ist der Kontext, Leute, sie haben gesündigt gegen Gott und Gott hat sie weggerafft. Okay, und dann in Vers 12 sagt er, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Okay, ihr Korinther, ihr lebt eure Freiheit in vollen Zügen aus, Aber, er sagt, ihr steht aber auch in einer Gefahr. Das muss euch bewusst sein, dass ihr denkt, ihr steht. Und das ist okay. Ja? Sie sündigen nicht in diesem, dass die ihre Freiheit ausnutzen und ausleben. Aber wenn ihr steht, seht zu, die Versuchung ist da. Ja, er spricht von Versuchung, von Sünde, sie ist da. Man kann dort fallen. Also das ist eigentlich die einzigste Stelle, wo das mit Sünde in Verbindung gebracht wird. Ansonsten spricht die Schrift von dem ganz natürlichen Feststehen, gegründet sein und vom Fallen. Also, wie in aller Welt soll der Schwache damit zurechtkommen? Wie soll der Schwache damit zurechtkommen? Weil in seinen Augen sündigt dieser Mann doch, wenn er einfach hingeht und isst. Das darf man nicht. Das ist nicht so einfach. Das kann man nicht so locker sehen. Versteht ihr? Wie soll jetzt der Schwache mit diesem Grund, hör mal, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn, halte dich daraus. Wie soll er damit klarkommen? Es ist wirklich eine Herausforderung für den Schwachen. Und das ist, was ich sagen muss, für mich eine große Freude, dass die Schrift uns mitnimmt und uns belehrt. Sie lässt uns nicht einfach stehen. Sie sagt, ja, es gibt Starke und es gibt Schwache und seht zu, wie ihr klarkommt. Sondern die Schrift wendet sich direkt zu dem Starken und gibt ihm Anweisungen. Und die Schrift wendet sich zu den Schwachen und gibt ihm Anweisungen. Also, und jetzt folgen Hilfen im Text, wie der Schwache damit klarkommen soll. Wie ist das zu verstehen? Wie geht das? Und auch ebenso kriegt der Starke Hilfen, wie er mit Sachen zurechtkommen soll. Denn für ihn ist der Schwache, der wegen solchen Kleinigkeiten ein Theater macht, eine große Sache aus einer Fliege, einen Elefanten machen kann, für ihn ist er zum Gespött. Er ist verächtlich, das ist nichts mit dem. Auch er muss hier richtig handeln und zurechtgewiesen werden. Und nun kommen wir zum Text. Also, der Text gibt uns jetzt eine Hilfe. Ich lese nochmal Vers 4. Wer bist du? Ne, von Vers 3. Also, an den Schwachen. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist, das ist der Starke. Und wer nicht ist, das ist der Schwache, richte den nicht, der ist. Und jetzt die Gründe. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Und der Dritte, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Okay. Hier haben wir Hilfen. Und ich sage, hier sind Hilfen für beide drin. Als allererstes für den Schwachen, um jetzt zurechtzukommen mit dieser Situation, weil er ja sozusagen die Sünde, die der Starke begeht, nicht richten soll und ihn nicht konfrontieren soll. Das muss er verstehen. Also, warum ist erstmal, möchte ich betonen, dass es an beide geht. Ja, dass der Starke sich jetzt hier nicht komplett rausklammern soll und sagt, okay, jetzt kriegt der Schwache hier mal ordentlich. Das richtet sich als erstes für den Schwachen richtig, aber auch für den Starken. Guckt mal, warum. Vers 5. Dieser und jener. Ja, er spricht beide an, Starken und Schwachen, und gibt beiden den gleichen Auftrag. Ja, also kann er nur zu beiden reden. Vers 6. Wieder, der eine achtet, der andere achtet nicht. Es sind wieder der Starke und der Schwache. Für beide spricht er von der gleichen Motivation. Ja, beide werden vereint und er sagt, beide haben die gleiche Motivation. Also kann er nur von beiden sprechen. Okay? Das war Vers 6, da spricht er über die Motivation. Vers 7 und 9 spricht er, dass beide im gleichen Verhältnis stehen. Zu wem? Sie sind Knechte und sie stehen zum gleichen Verhältnis zu dem Herrn. Beide, starke und schwache, stehen im gleichen Verhältnis. Das ist Vers 7 und 9. Und Verse 10 und 12 sprechen von der gleichen Verantwortung. Ja, also, wir haben erstmal den gleichen Auftrag, dann haben wir die gleiche Motivation in Vers 6, dann haben wir Vers 7 und 9 die gleiche Verhältnisse und Vers 10 und 11 die gleiche Verantwortung. Also viermal spricht er und bringt die zusammen. Also gehen wir mal und betrachten den ersten Auftrag. Den ersten Auftrag, den diese bekommen. Darin liegt nämlich die Hilfe. Die Hilfe, wie der Starke und wie der Schwache damit zurechtkommen soll. Also, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Was würdet ihr sagen, wenn ihr Frieden reinbringen würdet wollen in eine Gemeinde, wo zwei Parteien sind, wo zwei Meinungen sind und die so heftig aufeinander klatschen, wo du sagst, hey, hier müssen wir jetzt Frieden stiften. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr schreiben? Jeder sei seiner Meinung gewiss? Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt den Chaos kreiert, den perfekten Chaos. Also wenn jeder in der Gemeinde seiner Meinung gewiss sein soll. Und ich will euch dabei helfen. Wisst ihr, von welch einer Gewissheit hier gesprochen wird? Ich gebe euch zwei Beispiele. In Römer Kapitel 4, könnt ihr aufschlagen, in Römer Kapitel 4 wird uns diese Gewissheit, die wir hier haben sollen, beschrieben. Und zwar von einem Mann, der eine gewisse Gewissheit hatte. Römer 4, Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Wer ist das, der nicht an der Verheißung Gottes zweifelte durch Unglauben? Abraham, sondern er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Vers 21. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also Abraham war völlig überzeugt. Das ist der gleiche Ausdruck, völlige Gewissheit. Abraham hat auf Gott geguckt, auf seine Verheißungen. Gott hat etwas gesagt und Abraham war völlig überzeugt. Und von dieser vollen Überzeugung spricht er hier im Römerbrief Kapitel 14. Wie soll das bitte schön eine Hilfe werden? Also, hier gibt's doch nur Chaos. Ich möchte euch noch eine Stelle vorführen aus Lukas 1. Lukas 1, Vers 1. Nachdem viele es unternommen haben, schreibt Lukas, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind. Andere Übersetzungen schreiben so. Dieweil ja viele es unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen. Also er spricht von dem Leben von Christus, von dem, was sie erlebt haben, spricht er als eine völlige Überzeugung, völlige Gewissheit, völliger Glauben. Ja? Also, zurück zum Text, zum Römerbrief. Jeder sei seiner Meinung gewiss, überzeugt. Wäre das nicht zu vergleichen, dass man sagt, okay, wenn du jetzt Frieden in die Gemeinde reinbringen möchtest und mit so einer Aussage kommst, jeder sei seiner Meinung gewiss, wäre das nicht zu vergleichen, wenn wir Feuer hätten, wenn ein Haus brennen würde und die Feuerwehr kommen würde und anstatt mit Wasser zu löschen, würden sie Benzin draufkippen? Dass das Ganze nur noch aufgeht? Jeder sei seiner Meinung gewiss. Paulus, wo gehst du hin? Okay, und jetzt haben wir den Text vor uns. Und ich bin froh, dass er uns, nachdem er uns hier hingeführt hat und sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss, uns das aufrollen wird, aufzeigen wird, worum es sich handelt. Wie es eine Hilfe ist für den Schwachen und auch für den Starken, seiner Meinung gewiss zu sein. Also, als erstes, was es nicht bedeutet. Deiner Meinung gewiss zu sein, bedeutet nicht, dass du weißt und sicher bist, das ist richtig. Und weil das richtig ist, ist das andere falsch. Also verachte ich oder richte ich den anderen. Das ist nicht die Absicht und das ist auch nicht die Festigkeit in der Meinung, zu der wir hier aufgerufen werden. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Sei seiner Meinung sicher. Beinhaltet das, dass wir nicht einfach nur irgendeine Meinung haben sollten, ja, sondern dass wir in unserer Meinung, die wir haben, sicher sein sollen. Ich gebe euch ein Beispiel, um das zu verstehen, ja, dass wir in der Meinung oder dass du in deiner Meinung, die du hast, fest wirst. Okay? Das ist der Aufruf. Wie, dazu die Frage, wie wird einer fest in seiner Meinung? Wie kannst du, okay, du hast eine Meinung, okay? Ich nehme an, dass ein jeder von uns, der erwachsen ist, der hat eine bestimmte Meinung. Wie wirst du in deiner Meinung fest? Wodurch wirst du in deiner Meinung fest? Wodurch hast du überhaupt eine Meinung bekommen, dass du sagst, ich habe eine Meinung? Wenn wir zurückgehen zur Schrift, und das möchte ich tun, und auch das Beispiel dadurch geben, die Meinung wird nur dann fest, wenn sie aus dem Wort Gottes kommt. Dann haben wir eine feste Meinung. Die Meinung, die aus dem Wort Gottes kommt, die ist fest. Der Aufruf hier, habe eine feste Meinung, führt dich dahin, überprüfe deine Meinung, von wo sie kommt. Ist deine Meinung fest? Und du wirst vielleicht merken, wenn du anfängst zu überprüfen, upsala, ich dachte, das wäre richtig, aber ich merke gerade, vielleicht darüber steht gar nichts geschrieben. Oder da steht was geschrieben und das ist ganz anders. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich wurde sehr konfrontiert, als wir ins Ausland gingen, mit tausenden verschiedenen Sachen, die Leute anders machten, wie wir es gewöhnt waren. Und da wurde ich buchstäblich gezwungen, diesen Vers auszuleben. Ein jeder werde seiner Meinung sicher. Weil da kamen Leute und haben gesagt, hey, weißt du was? Ich nenne keine Beispiele. Aber das ist ganz anders, wie du das denkst. Wir denken das ganz anders, wir leben das so. Und das ist aus der Schrift. Und ich habe gesagt, im Leben nicht. Ich gebe euch aber ein Beispiel aus der Schrift, okay? Dann gibt es keine Diskussionen. Wie wird man fest in seiner Meinung? Ich hatte es schon mal erwähnt, Jesus wurde konfrontiert von den Schriftgelehrten und Pharisäern, weil sie gesehen haben, dass seine Jünger die Hände nicht gewaschen haben. Es war ein Gebot, eine Satzung der Ältesten, dass man sich die Hände waschen soll vor dem Essen. Ist das eine schlechte Satzung? Keineswegs. Besonders wenn wir zurückgehen, wo Leute mit, oder in andere Kulturen, wo Leute mit Händen essen. Leute, Hände zu waschen ist A und O. Fragt die Mediziner, die bestätigen euch das und sagen, also die prozentuell gesehen, die meisten Übertragungen geschehen durch Hände, also dadurch, dass man Händekontakt hat, Dinge anfasst und dann und so weiter und so fort. Also, Hände zu waschen, das muss man. Und jetzt sehen die Jünger von diesem Meister, von diesem Jesus, der behauptet, dass er der Sohn Gottes ist, die essen das Zeug und haben sich die Hände nicht gewaschen. Wie kann Jesus von Gott sein? Ja, das ist unmöglich. Und dann gibt Jesus eine lange Erklärung. Und ich möchte das einfach vorlesen, dass wir sehen, worauf Jesus eingeht und was er ihnen deutlich macht. Aus Markus 7. Aus Markus Kapitel 7 von Vers 14. Also Vers 1 haben wir, da fängt die Konfrontation an. Also das Gleiche finden wir auch in Matthäus 15 wieder, aber ich möchte aus Markus 7 lesen, von Vers 14. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und jetzt haben wir einen Satz, was Matthäus berichtet, das möchte ich hier jetzt einfügen, was Markus nicht berichtet. Ja. Jetzt ist die Rede zum Volk abgeschlossen, jetzt wendet sich Jesus zu deinen Jüngern oder die Jünger zu Jesus. Da traten seine Jünger herzu aus Matthäus 15, Vers 12, da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Ja, klar nahmen sie Anstoß, wenn da einer sowas erzählt. Natürlich werden sie Anstoß daran nehmen, das ist so eine wichtige Sache. Er beantwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie. Sie sind Blinde, Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Jetzt Markus 7 weiter, ja, Vers 17. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerungen, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und dann macht Matthäus einen Schluss, Vers 20, Kapitel 15. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Leute, die Hölle wird voll sein mit Leuten, die sich die Hände gewaschen haben vor dem Essen und so weiter. Ja? Darum geht es nicht. Woher kriegt der Schwache seine Meinung? Woher kriegt der Starke seine Meinung? Wie wird die Meinung fest? Hier wird aufgerufen, dass deine Meinung fest werden soll. Wo wird sie fest? Einzig und allein im Wort. Deswegen ist der Aufruf hier zurück, hey, mach die Bibel auf. Geh, grab, lass deine Meinung fest werden. Und das dient dann zu Hilfe in der Gemeinde. Das dient zur Einigkeit in der Gemeinde. Ich möchte dazu sagen, die Einigkeit in der Gemeinde besteht nicht darin, dass wir alle gleich denken. Die Einigkeit in der Gemeinde besteht nicht darin, dass wir alle gleich denken auf der horizontalen Ebene. Das will die Schrift gar nicht. Gott hat uns individuell gemacht, dich und mich. Wir müssen gar nicht und wir sollen gar nicht und wir dürfen verschieden sein und verschieden denken. Worin liegt die Einigkeit in der Gemeinde? Dass wir miteinander gleich denken, in der Vertikalen, ja. Darin liegt die Einigkeit in der Gemeinde, dass wir so denken, wie Christus gedacht hat. Ja. Wir dürfen unsere Verschiedenheiten haben und nirgendwo wird aufgerufen, dass jemand von Menschen, der Pastor oder sonst wer, ein Standard ist, für wie du denken sollst. Der Maßstab und der Standard ist Christus. Darin beruht die Einigkeit in der Gemeinde, dass wir danach ausgerichtet sind, so zu denken, wie Christus gedacht hat, dass wir hineingestaltet werden in sein Bild. Ich möchte das mit Epheser 4, Vers 13 ausdrücken. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens, also es geht da um die Gaben, die Gott gegeben hat, zu welchem Zweck sie gegeben wurden. Sie sind dazu gegeben, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Dahin will die Schrift uns haben, dass du und ich von Christus lernen und Christus gleichgestaltet werden. Hier schon, bevor wir einmal im Himmel vollendet werden. Also ist das eine Riesenhilfe für den Schwachen, dass er weiß, hey, ich darf in meiner Meinung mich vergewissern. Ich darf meine Meinung stehen lassen. Und der darf seine Meinung stehen lassen. Und jetzt fängt er das an aufzudecken und zu erklären, okay? Diese feste Meinung, wie sieht sie aus? Worin soll sie bestehen? Wir gehen im Text weiter. Also, er zeigt auf die Motivation von dem Starken und die Motivation von dem Schwachen. Darin soll sie gefestigt werden. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Ich bin am Überlegen, ob wir das wirklich entfalten sollen. Also, es geht hier um die Motivation. Ich denke, wir lassen das für nächstes Mal, um das nicht abzuhaken. Also, wenn wir das verstehen und das mitnehmen, dass ein jeder von uns aufgefordert wird, in seiner Meinung festzustehen, nicht einfach in irgendeiner Meinung, sondern in seiner Meinung festgegründet zu sein, weil sie ihn dazu führt, das Wort zu studieren und Christus ähnlicher zu werden. Und jetzt wird er uns auch aufzeigen, worin das sein muss. Ja. Wenn noch ein paar mit uns beten möchten, dann schließen wir.